Ihr hört jetzt eine Predigt von Dirk Sickens aus der Gemeinde Kampen über das Thema, was erwarten wir? Anders gesagt, große Erwartungen, oder mit Dickens zu reden, Great Expectations. Wir wollen erstmal Psalm 39, Vers 8 lesen, wo steht, und nun auf was harre ich, Herr? Meine Hoffnung, sie gilt dir. Man sollte eigentlich über dem Lesen dieser zwei Zeilen eine Pause nehmen. David schaut zum Fenster hinaus und sagt, auf was harre ich, Herr? Ich bitte euch, die Frage erstmal selbst zu beantworten. Auf was harrst du? Erinnert ihr euch, liebe Geschwister, an die Vision vom Kohlenfeuer, die hier in der Gemeinde gezeigt wurde? Dadurch wurden wir angeregt, dieses Feuer anzufachen. Die Absicht ist, die Hoffnung, die in uns lebt, anzufachen. Gestern las ich noch eine alte Weissagung, in der auch über Hoffnung gesprochen wurde, in der die Hoffnung mit einem Baum verglichen wurde. Der Bodenwasserstand hatte sich gesenkt und jetzt sollte der Baum seine Wurzeln bis ans Wasser ausbreiten. Darum möchte ich heute Morgen an erster Stelle über die Hoffnung sprechen. Ich mag dieses Wort Hoffnung übrigens nicht so, denn es hat an Bedeutungskraft verloren. Man sagt dann etwas wie, ich hoffe es. Und das ist schade. Darum kann man das Wort Hoffnung besser durch das Wort Erwartung ersetzen. Im Urtext steht genau dasselbe Wort. Das sehen wir auch hier in diesem Psalm. Auf was harre ich, Herr? Meine Hoffnung, sagt David, und sein Gesicht hält auf, gilt dir. Wie? Wir schauen mal weiter. Was für Leute sind hier gemeint? Das sind die Menschen. Seit dem Moment, wo der Mensch in Sünde gefallen ist, hat man sich nach der Wiederherstellung der Beziehung zwischen Menschen und Gott gesehnt. Der Böse ist dazwischen gekommen und trennt den Menschen von Gott. Auch Gott ist sehr traurig darüber, denn er hat seinen Partner verloren. Und noch im Paradies, bevor der Mensch und sein Weib es verlassen sollten, dachte Gott, wie bekomme ich meinen Partner zurück? Was macht er als erstes? Er fängt an zu beten. Das muss ich natürlich erklären. Das hebräische Wort für beten ist Palal, was auch sich ins Mittellegen bedeutet. Was macht er zunächst? Er setzt seine Feindschaft zwischen dem Samen der Frau und dem Samen der Schlange, zwischen den Nachkommen des Menschen und den Nachkommen des Bösen. Gott sagt, die beide ertragen sich nicht. Was für Leute sind hier gemeint? Das sind die Menschen, die mit dem Geist Gottes erfüllt sind, die einmal aus der Frau der Gemeinde zum Vorschein kommen werden. All diese Menschen aber haben auf Gott geharrt, bis 400 Jahre nach dem letzten Propheten, Malachi. Das sind 40 Jahrhunderte. Diese Leute hatten also nur die Verheißung. Es war versprochen worden, das Verhältnis zu Gott würde mal wiederhergestellt werden. Aber wie? Das wusste keiner, obwohl man eine Ahnung davon hatte. Und alle Weissagungen in der Bibel, die wir mit neuen Augen lesen wollen, insbesondere die Psalmen, betreffen immer dieses Ausharren, diese Hoffnung. Die Psalmen sind sozusagen schwanger von Hoffnung. Ja, die Gläubigen haben Ausschau gehalten, deswegen haben sie sich ins Gefängnis werfen lassen, weil sie an die Verheißung hielten. Sie haben in dieser Erwartung gelebt, denn die Gedankenwelt der Schlange muss unbedingt vernichtet werden. Das ist dein Kopf. Ich habe auch selbst unter dieser bösen Gedankenwelt gelitten. Und wie? Ein Beispiel. Mir kamen Gedanken wie, aus dir wird nie was werden. Du wirst sowieso sterben und Gott hasst dich. Die Gläubigen des Alten Testaments haben sich mit einer Verheißung abfinden müssen. Haben sie die Erfüllung gesehen? Nein. Sie sagten sich, wir werden sowieso diese Erfüllung sehen. Das lesen wir in Hebräer 11, Vers 13. Sie sind in diesem Glauben und diesem Vertrauen gestorben. Du kannst ruhig davon ausgehen, dass all diese Leute, die sich danach gesehnt haben, jetzt den Heiligen Geist im Paradies Gottes empfangen haben. Wunderbar, dass sie sich daran hielten. Sie hatten nur eine Verheißung. Weißt du, was mit dieser Verheißung gemeint ist? Das ist der Heilige Geist. Die Verheißung des Vaters ist die Taufe im Heiligen Geist. Da überliest man in Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 2, Vers 33 bis 39. Und diese Verheißung haben wir empfangen, wo jene Leute sich so nachgesehnt haben. Darum wohnen wir auch im Land der Verheißung. Manche sagen, im gelobten Land. Aber ich mag diesen Ausdruck nicht so. Es wird auch nicht in der Bibel erwähnt, wo Land der Verheißung, in Gottes Gedankenwelt leben, im Heiligen Geist über die Angelegenheiten Gottes nachdenken. Lies mal Hebräer 3, Vers 6. Hier steht etwas Merkwürdiges. Es geht über Moses, der sehr treu war in seinem ganzen Haus. Das ist die Stiftshütte, aber Christus als Sohn über sein Haus. Und jetzt kommt es, sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Dann bist du sein Haus, wenn wir die Hoffnung festhalten. So haben die Leute im Alten Testament leben können und so leben auch wir. Warum bist du ein Haus Gottes? Weil du die Hoffnung festhältst, denn in dieser Hoffnung fühlt Gott sich zu Hause. Er lebt auch in dieser Hoffnung. Er hofft auch, in seinen Nachkommen gesegnet zu werden. Gottes Hoffnung ist also die unsere, und das ist gegenseitig. Wohnen in Menschen. Und was für Menschen? In Hebräer 6, Vers 19 steht etwas, das ich als Kind nie verstanden habe. Sie, die Hoffnung, haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht. Was soll ich mir dabei vorstellen? Einen Anker? Einen Schiffsanker, den man offensichtlich quer durch den Vorhang in das Heilige der Heiligen hineinschleudert und der sich zunächst irgendwo haken soll? Und dann, bist du das Schiff? Du, möchtest du dein ganzes langes Leben vor Anker liegen? Dazu würde das Schiff nicht gebaut. Es wäre also töricht zu denken, dass hiermit ein Schiffsanker gemeint ist. Denn jeder Bauherr kann dir erzählen, dass das Wort Anker mehrere Bedeutungen hat. Man kann einen Balken mit einem Maueranker an die Mauer befestigen. Ein Anker bedeutet nur Sicherheit, etwas, das ganz sicher ist. Hiermit stimmt das Bild eines Schiffsankers nicht überein. Das Schiff würde sein ganzes langes Leben reglos vor der Küste liegen bleiben. Man kann sich kein Schiff vor einem Vorhang und dahinter einen Anker vorstellen. Was soll ich damit anfangen? Ich werde versuchen, es euch zu erklären. Wovon ist der Vorhang, dieser große, mit Engeln geschmückte Vorhang, zwischen dem Heiligen und dem Heiligen der Heiligen ein Bild? Von unserem Fleisch, unserem menschlichen Dasein, sagt Hebräer 10, Vers 20. Als Jesus sein menschliches Dasein ablegte und dem Tod übergab, zerriss der Vorhang von oben bis unten. Ich glaube, dass Gott Freudetränen in seinen Augen hatte. Endlich, es ist soweit. Jesus, ein Mensch ohne Sünde, makellos und rein, der sich selbst freiwillig in den Tod gab, damit Menschen Gott wieder erreichen konnten und Gott die Menschen. Er ist als erster, als hoher Priester des neuen Bundes, durch den Vorhang hindurchgegangen. In Hebräer 9, Vers 16 steht, denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Das hat Jesus selbst getan. Vater, es ist vollbracht. Siehst du es vor dir? Es ist ein himmlisches Ereignis. Und was ist das Heilige von uns? Denken wir mal nach über die Wirklichkeit, statt nur über die Stiftshütte zu grübeln. Was ist nun das Heilige? Dass Gott in uns wohnt. Das ist das Heilige der Heiligen. Das ist Gott selbst. Wenn Jesus sagt, geh in deine Kammer, wenn du aber betest, dachte ich, dass Jesus das meinte, wenn er über die Kammer redet. Denn Gott wohnt ja in unserer Kammer. Dann kann man von Angesicht zu Angesicht mit ihm reden. Die Stiftshütte war nur ein mobiler Wohnraum, in dem Gott niemals gewohnt hat. Es war nur ein Bild. Es war eine Hütte, wovon die Außenseite aus Brettern bestand, aus normalem Gopherholz, Bild unseres menschlichen Daseins, Bild von ganz normalen Menschen. Tabernakel bedeutet dann auch Bretterhütte. Davon ist das Wort Taverne abgeleitet worden. Die Innenseite dieser Bretterwand war mit Gold überzogen und das ist Bild deines Inneren, des gläubigen Menschen. Denn Gold ist immer Bild des Vertrauens, unvergängliches Gold. Das war ein aufsehenerregendes Geschehen im Himmel. Die Engel haben vor Freude gejauchzt. Endlich ist das gekommen, worauf die ganze Schöpfung gewartet hat. Und so ist es den Gläubigen möglich geworden, der göttlichen Natur teilhaft zu werden. Das ist Kern der Sache. Man kann endlos an sich selbst arbeiten und sich Therapien unterziehen. Schöne Sachen, alles erlaubt. Aber Gott sagt, wenn du meine Natur übernimmst, meine Gedankenwelt, wenn du dich danach sehnst, dass Christus in dir lebt, dann wird deine Persönlichkeit wie von selbst wiederhergestellt. Jedenfalls, so bin ich selbst auch wiederhergestellt. Das heißt, ich bin noch mittendrin in dieser Wiederherstellungsarbeit. Aber ich spüre, dass es so funktioniert. Ich werde, wer ich in Wirklichkeit bin, weil ich mich stets mit dem Königreich Gottes beschäftige. Und Leute können an mir entdecken, dass bei mir was schiefgegangen ist oder dass mir was fehlt. Und ich möchte damit auch im Bilde sein. Die Heilung kommt aber vom Vater. Gott ist also verborgen in Menschen. Jesus war hier inkognito. Fast kein Mensch erkannte, wer er in Wirklichkeit war. Inkognito, sagen wir mal, bedeutet buchstäblich, dass man seinen Namen und seine Qualitäten nicht bekannt gibt. Du sagst nicht, wie dein Name lautet, nicht wer du bist, nicht was du tust. Jesus, ein normaler jüdischer Name. Dass er der Christus war, war die goldene Innenseite seines Wesens hier auf der Erde. Und seine Qualität hat er auch nicht bekannt gegeben. Nein, die hat er nur seinen Vertrauten in den Kammern erzählt. Denken wir nochmal an das Kohlenfeuer zurück, was in der Bibel auch eine Rolle spielt. Der hohe Priester hatte einen Behälter mit feurigen Kohlen, worauf er Weihrauch auftastete, Hände voll. Und damit ging er in das Heilige der Heiligen. Es war eine große Wolke von Weihrauch, wovon der Absicht war, dass sie sich über die Engel auf dem Deckel der Bundeslade ausbreitete, damit Gott sich sozusagen in einer duftenden Wolke verbergen konnte. Eine schöne Darstellung. Diese glühenden Kohlen bedeuteten aber gleichzeitig Reinigung der Sünden und Reinigung von falschen Gedanken über Gott und sollten diese Reinigung zustande bringen. Wenn Jesaja berufen wird, um Gottes Aufgabe zu erledigen, sagt er, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne inmitten einer Volk mit unreinen Lippen. Und dann fliegt ein Seraphim-Engel zu ihm, der in seiner Hand eine glühende Kohle hat, die er mit einer Zange vom Altar genommen hat. Und damit berührt er den Mund Jesajas. Es geht um ein geistliches Ereignis. Das ist nämlich so wunderbar, dass Jesaja die Gedanken Gottes erhält, die wahr und gut sind. Es geht nicht darum, dass die Wahrheit über Gott gesagt wird. Dazu dienen diese glühenden Kohlen. Es ist so schön, dass Johannes der Evangelist darüber in seinem ersten Brief schreibt. Im 1. Johannes 3, Vers 2-3 steht, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Das bedeutet also, dass im Verborgenen schon da ist, was wir sein werden. So eine Zukunft. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Hier ist auch die Rede von Reinigung der falschen Gedanken und Ideen, die wir noch haben. Johannes also verstand genau, was hier gemeint wird. Sünde loswerden ist eins, aber das größte Geheimnis Gottes, das er schon vor Grundlegung der Welt hatte und verborgen hielt, ist seine Absicht, jemand bei sich, neben sich zu haben. Dieses Geheimnis wurde zuerst in Christus offenbar. Es befindet sich aber auch in dir. Dieses große Geheimnis Gottes ist in dir und darüber sollst du schweigen. Das ruft man nicht aus, denn steht in den Sprüchen Salomos. Sonst machst du aus deiner Quelle Wasser von den Plätzen. Sprüche 5, Vers 16. Es ist ein Geheimnis und wenn jemand danach fragt, erzähle davon in Form eines Gleichnisses, einer Illustration. Das alles entfaltet sich in der Frau. Die Frau aller christlichen Gläubigen der Welt ist schwanger. Der Samen Gottes ist in ihr gesät durch den Sohn und entwickelt sich weiter in der Gebärmutter. Wir sind ein Volk, das schwanger ist, das etwas erwartet. Wir sind durch das Wort, den Samen Gottes, befruchtet. Und wer ist unser Ehemann? Jesus. Wenn über die Frau in Offenbarung 12, Vers 1 geredet wird, dann denken wir auch an den Herrn neben ihr. Er sagt, ich bin bei euch, alle Tage bis zur Vollendung. Das ist die Hand des Mannes, der seine Ehefrau festhält, ihr Mut macht, sie beschwichtigt. Das ist er neben seiner Frau. Und Maria ist ein schönes Beispiel für die Gemeinde. Wenn sie durch den Engel erfährt, dass sie ein Kind bekommen wird, dann spricht sie zu ihm, es geschehe mir nach deinem Wort. Abraham hat seinen Glauben und seine Hoffnung auch lebendig gehalten, trotz allen Widerstands. Durch diesen seinen Glauben ist Isaak geboren worden. Isaak, ein Bild Jesu Christi. Lesen wir mal Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Vertrauen ist der Anker der Dinge, wovon du schwanger bist. Das finde ich schön. Der Glaube ist also die Basis dessen, was man hofft. Und worauf stützt sich diese Basis? Die muss sich doch auf irgendetwas stützen. Ich sag's dir, auf den Glauben von Gott selbst. Mein Glaube stützt sich auf den Glauben Gottes. Und meine Hoffnung stützt sich auf seine Hoffnung. Darum sagt Jesus irgendwo, hab den Glauben Gottes, in Markus 11, Vers 22. Habe den Vertrauen Gottes, dass alles in Ordnung gehen wird. In anderen Worten, wenn du Gott ins Gesicht schauen würdest und fragen würdest, glaubst du das? Dann würde er nicken. Er hat Glauben und Vertrauen in dem, was er in uns gesät hat, wofür der Sohn sein Leben gegeben hat. Das steht alles im Psalm 139. Die Bildung des Christus in der Gebärmutter. Gebärmutter. Dieses Wort bedeutet in der ursprünglichen hebräischen Text die zarte Liebe Gottes. In dieser Liebe bist du eingebettet. Wir befinden uns in der Gebärmutter. In einer Zeitschrift las ich, dass die Gebärmutter 100% bakterienfrei ist. Und irgendwo anders las ich, dass sie der sicherste Platz für ein Baby ist. Stoßsicher und immer die richtige Temperatur. Die Gebärmutter ist die zarte Liebe Gottes. An was denken wir, wenn wir uns die Geburt vorstellen? Halten wir die Hoffnung lebendig? Petrus schreibt über eine lebendige Hoffnung in den Jahrhunderten, über eine lebendige Hoffnung. Punkt. In den Jahrhunderten nach Christo ist die Hoffnung fast gestorben. Wer lebt noch in dieser Hoffnung? Übrigens, umso mehr du danach langst, umso mehr du unterdrückt wirst. Denn der Satan will nicht, dass sein Erzfeind, der Christus, offenbar wird. Die Geburt findet also unter Wehen statt. Das kann man in Römer 8, Vers 22 bis 23 nachlesen. Die ganze Schöpfung seufzt. Die unsichtbare Welt seufzt. Denn, und der Geist des Menschen, das Totenreich auch und die Welt, sie seufzen und liegen in Geburtswehen. Und viele unterscheiden das nicht. Aber das wird verursacht durch die Tatsache, dass der Christus nach und nach zum Vorschein kommt. Darum leidet die Welt, sagt Paulus. Und ich muss das bejahen. Jede Geburt ist mit Mühsal, Blut, Seufzen und Widerstand verbunden. Schmerzen steht im 1. Mose 3, Vers 16. Das ist keine Erfindung Gottes, sondern des Teufels. Es ist schrecklich, immer gegen das Leben. Und die natürliche Geburt Jesu war auch nicht ohne Mühsal und Kummer, sondern er wurde unter römischer Herrschaft irgendwo in einem Stall geboren. Und was zu denken von dem vom Kindermord? All diese Kleinkinder von 0 bis 2 Jahren, ermordet. Das ist das Blut, was die natürliche Geburt Jesu schon gekostet hat. Es ist grausam. Wir haben wirklich mit einem Widersacher zu tun. Schlange heißt er, und das ist nicht umsonst. Der Drache, der nicht will, dass Gott in Menschen sichtbar wird. Ich sage nur, sei auf der Hut. Sei auf der Hut, wie oft sagt Jesus das nicht. Wachet, bleibt wach, döse nicht vor dich hin, geistig gesprochen. Wachet und betet, und wenn du betest, dass du nicht in Versuchung geführt wirst. Das sind auch Geburtswehen, Verführungen, Versuchungen, denn als Jesus sich taufen ließ, als Bild seiner Wiedergeburt, denn er ist auch von Neuem geboren worden, und zunächst mit dem Heiligen Geist getauft wurde, ging er zuerst in die Wüste. Denn er wurde dorthin geführt durch den Heiligen Geist. Er musste sozusagen erst ein Praktikum machen. Er musste allen möglichen Verführungen und Versuchungen Widerstand leisten. Kann man sich vorstellen, dass das eine schwere Zeit für ihn gewesen ist? Stell dir mal vor, ohne Nahrung, Tag und Nacht angegriffen und verführt werden. Vor allem in der Nacht. Das kennt ihr vielleicht auch. Nacht ist oft viel schwieriger als am helllichten Tag. Was ist die älteste Verführung? Da sind Adam und Eva auch in die Irre gegangen. Wie Gott sein wollen, ist die größte Verführung. Sei es auf die Art und Weise des Teufels, wie Gott sein wollen. Und das hörte Jesus auch. Wirf dich vom Tempel hinab. Eine Verbeugung und die ganze Welt gehört dir. Ich kenne Politiker, die es sofort tun würden. Das ist eine Versuchung. Sei auf der Hut. Das ist möglich. Weißt du wie? Unter der Obhut eines Hirten, der über deine Seele wacht. So wacht man über einander. Sei auf der Hut und bleibt unter seiner Obhut. Ihr versteht, worauf ich ziele. Ich habe wohl mal gebetet und tue das öfters, weil man Angst hat, etwas könnte schiefgehen. Eine unbestimmte Angst. Und jedes Mal weist Jesus mich darauf hin, wo er sagt, bleib in mir, wie ich in dir bin. Das ist dein Geheimnis. Und dann habe ich ihn gefragt, wie hast du das geschafft? Wie hast du ausharren können? Du hattest ja schreckliche Erfahrungen. Der Tod am Kreuz ist doch etwas Furchtbares. Brauchtest du nachher keine Therapie? Und dann bekam ich durch den Heiligen Geist die Antwort. Weil mein Vater mich liebt, weil diese Liebe so stark ist. Die Liebe Gottes geht ja niemals kaputt. Und zweitens die Liebe zu den Mitmenschen. Denn sonst wäre er selbst nur alleine gewesen, um selbst vollkommen zu werden. Er sagte aber, ich tue es eben für die Mitmenschen. Diese zwei Arten von Liebe sind einander gleich. Gott lieben und deinen Nächsten. Die sind einander gleich und haben sich in Jesus vereint. Hallo? Ich möchte es mal so sagen. So ein Mensch. Es rührt mich noch immer. Und mit ihm sind wir geistig verheiratet, weil wir durch den Heiligen Geist mit ihm Gemeinschaft haben. Jesus hat also auch unter Wehen leiden müssen, bevor er als Heiland der Welt auftreten konnte. Es gibt noch einen Aspekt, nämlich, dass er sich so gut verstehen kann. Wenn du leidest, weiß er, was das bedeutet. In Hebräer 4, Vers 15 steht, wir haben einen hohen Priester, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Ist das nicht wunderbar? Er verfügt über ein sehr kräftiges, empathisches Vermögen. Wir erwarten also die Offenbarung des Christus in uns. Daran hatte Gott schon immer gedacht. Der war, es fängt an, sich zu entwickeln. Der ist. Es kommt ans Licht, der kommt. Das ist mit Wehen verbunden. Und darum heißt dieser Weg auch der schmale Weg. Warum ist dieser Weg so schmal? Weil er von allen Seiten bedrängt wird. So steht es im griechischen Text. Du wirst bedrängt, einfach nur so, geistlich. Du wirst widerstrebt, auch körperlich, damit nur nicht zum Vorschein kommt, wovor der Teufel sich fürchtet. Ja, der schmale Weg ist ein Weg der Bedrängnis. Das schönste Bild davon ist der Geburtskanal. Denn bevor das Verborgene offenbar wird, muss es sich erst durch etwas hindurcharbeiten. Das nenne ich den Geburtskanal, den schmalen Weg, die Mühsal und die Versuchungen. Es gibt eine Versuchung, die alle Propheten kennen. Hör doch auf. Stopp, es dauert schon so lange. Es ist genug gewesen. Was hat es dir gebracht? Das ist eine schwere Versuchung. Eine andere Ursache, die deine Freude unterminiert, ist Ärger. Ärgerst du dich noch? Dann gibt es ein Loch im Krug deiner Freude und hörst du nicht mehr, was gesagt wird, denn du ärgerst dich nur noch. Es werden Tage kommen, wo die Leute sich sehr an euch ärgern werden. Warum? Weil du unschuldig bist. Reine Unschuld. Ohne dass dir etwas vorzuwerfen ist, ärgert man sich an dich. Du redest so merkwürdig und du denkst, dass du alles weißt. Sie ärgern sich, weil sie gar nicht wissen, was Gnade bedeutet. Der größte Widerstand kommt aber seitens jener Leute, die behaupten, an Gott zu glauben. Aber das ist ein anderer Gott. Jesus erfuhr das Gleiche. Bei den Heiden war er herzlich willkommen. Trotzdem liebte er jene Gläubigen, die auf dem falschen Weg waren, und versuchte, ihnen die Augen zu öffnen. Aber gerade von diesen Leuten wurde er gegengearbeitet. Und jetzt lesen wir einen Vers aus Hebräer 6, Vers 12. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise. Das ist die Geburt der Hoffnung und Erwartung Gottes. Wenn wir uns nur danach ausstrecken, sonst werden wir träge. Dann lebt man von einem Sonntag in den anderen hinein. Ja, so wird das gehen. Und das ist schade, denn dann bist du schon träge geworden. Nachahme derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Tag und Nacht beschäftigten sie sich damit, sich danach auszustecken. David sagt im Psalm 25, Vers 5, auf dich harre ich den ganzen Tag. Oder täglich. David, hast du nicht Besseres zu tun? Ich harre auf ihn den ganzen Tag. Über diese Aussage sollte man nachdenken. Den ganzen Tag harrte er auf den Herrn und hat die Verheißung nicht gesehen. Weil er aber ausharrte, hat er die Erfüllung inzwischen doch erfahren. Es ist so schön, auf die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes zu harren. Und über dieses Wort Herrlichkeit ist auch immer viel zu tun. Was bedeutet das eigentlich? Darüber ist man immer so aufgeregt. Aber was bedeutet es im Grunde genommen? Am einfachsten drücke ich es so aus. Das Dasein des Vaters mit allen Aspekten seines Wesens. Das ist herrlich, wenn sein Wesen mal offenbar wird. In Römer 8, Vers 24 sagt Paulus, auf diese Hoffnung hin sind wir errettet worden. Solange ich in dieser Hoffnung lebe und sie hege, ist das meine Rettung. Dann irre ich nicht ab. Ich halte die Hoffnung lebendig. Es ist unsere Rettung durch Wehen hindurch. Ich redete mal mit einer Frau, die ich fragte nach ihrer Hoffnung und Erwartung. Sie antwortete, es gibt in der deutschen Sprache einen Ausdruck für die Lage, in der man ein Kind erwartet, und der lautet, guter Hoffnung sein. Hoffnung und Erwartung. Die Hoffnung habe ich in mir selbst als ein Kind, das zum Vorschein kommen wird. Aber erst als erwachsenes Kind. Das wird also eine schwere Geburt sein. Denn hier handelt es sich um Offenbarung 12. Hier wird ein Kind geboren. Es steht aber auch dabei, dass es sich um einen Mann handelt. Das wird also eine schwere Geburt. Ganz schön zusammengefasst steht es in Prediger 11, Vers 5. Wie du den Weg des Windes nicht kennst und nicht die Gebeine im Leib der Schwangeren, so kennst du das Werk Gottes nicht. Hier erkennt man eine dreifache Parallele. Das Werk des Heiligen Geistes, das ist der Weg des Windes. Die Gebeine im Leib der Schwangeren, Das ist der Christus in uns. Die Gebeine bedeuten im Hebräischen Identität. Und das ist das Werk Gottes. Wird das aber schön kryptisch umschrieben. Durch den Heiligen Geist wird die Bedeckung weggenommen. Und jetzt verstehen wir, dass das Buch Prediger, das ich früher ein etwas negatives Buch fand, das ganze Werk Gottes in einem Vers als Bild darstellt. Es geht alles um die Entwicklung des Christus in uns. Der Brief des Paulus an die Kolosser ist schwanger von Hoffnung. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lässt von der Hoffnung des Evangeliums. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diesen Dingen. 1. Timotheus 6, Vers 11. Es geht dann wie von selbst in Ordnung mit deinem Menschsein. Es ist die Stimme Gottes, die sagt, komme zum Vorschein, mein Nachwuchs. Das steht auch in einem Gedicht, das Paulus zitiert. Wir sind auch sein Geschlecht. Und Kolosser 1, Vers 23. Das Evangelium, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich Paulus geworden bin. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Was sind das? Das sind die Geburtswehen. Paulus denkt, ich beharre in diesen Wehen, denn dann kommt Christus in seine Gestalt in uns. Er ist eine gute Mutter, eine geistliche Mutter. Die Drangsale des Christus, hier sind sie. Vers 25, um das Wort Gottes zu vollenden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Samen Gottes in dir lebendig geworden ist und zum Menschen Gottes wird. Denn die Liebe sucht, was des anderen ist. Sie sucht nicht das ihre. Wie viele Menschen gibt es nicht, die endlos auf der Suche nach sich selbst sind? Ich kann das verstehen in dieser Zeit der Spiritualität. Eine Leiter nach der anderen wird Richtung Himmel aufgestellt, denn irgendwo soll etwas sein, wodurch ich meine Identität bekomme. Die Liebe ist auch nicht auf der Suche nach sich selbst. Gott sucht sich selbst nicht. Er sucht dich. Kommst du? Komm nur einfach. Das Wort Gottes vollenden. Ach, wie schön. Das kann sogar ein Kind verstehen. Das Wort wird wieder Fleisch. Solange die Schöpfung noch krank ist, finde ich Barmherzigkeit schön. Wenn von dir gesagt werden kann, die Barmherzigkeit ist in dir Fleisch geworden. Ich kenne auch Leute, die fleischgewordene Faulheit sind. Wirklich, das Fleisch regt sich nicht länger. Es sitzt auf einem Couch und zappt sich durch die Fernsehprogramme. Noch ein anderer Text. Es ist das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war. Und jetzt kommt es, jetzt aber seinen Heiligen offenbar geworden ist. Das wird zunächst in seinen Heiligen offenbar. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch. Hier steht das Evangelium in der Nussschale. Die Erwartung der Herrlichkeit Gottes. Also Christus in euch. Wie spricht man dann über euch? Dasselbe, was über deinen Führer Jesus gesagt wurde. Voll Gnade und Wahrheit. Du bist voller Gnade und Wahrheit. Also aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Dein Reich komme. Wo ist dieses Reich? Gott sagt, in deinem Inneren. Lass es einfach zum Vorschein kommen. Halte die Hoffnung Gottes lebendig und lass sie stärker werden. Wenn wir das tun, dann erkennen wir so viel ineinander. Hierüber bin ich sehr begeistert. Dadurch werden wir nicht alt, sondern jung. Amen, so ist es. Wie sollen wir beten? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann werden wir vom Bösen erlöst. Rührend schön. Man könnte alles in einem kleinen Satz kurz fassen. Es rührt mich zutiefst, wie liebenswürdig Gott ist. Denn alle Hoffnung, alle Erwartung, sein Glauben, sein Vertrauen ist alles in seine Liebe eingebettet. Wir wollen niemals mehr für irdische, natürliche Sachen beten. Denn unser Vater weiß, was wir brauchen. Das einzig Wichtige ist nur dies. Das sagt ja auch Maria, der Schwester von Martha. Ein Ding ist Not. Nach und nach nähern wir uns dem Punkt, wo wir wissen, was das eine Ding ist. Was das eine Ding ist, Not, und alles andere geht wie von selbst in Ordnung. Hüte deine Hoffnung. Amen. Vater, wir beten zusammen, dass wir im größten Vertrauen auf dich deine Hoffnung, deine Erwartung festhalten und hüten werden. In der Gebärmutter deiner zarten Liebe. Damit verwirklicht wird, was du vorhast. Eine geistliche Menschheit, mit der du in Ewigkeit zusammenleben wirst. Amen.